Guten Tag miteinander. Ich begrüße Sie recht herzlich zur letzten Session vor dem Mittagessen. Mein Name ist Kai Herzam, ich komme aus Bern und betreibe dort eine kleine Firma, mit der ich .NET-Projekte für Kunden realisiere. Mein Vortrag zum Thema ASP 4.0, Ajax und jQuery, ein sehr weites Thema. Wir werden uns da ein paar Rosinen auspicken und zusammen anschauen können. Jetzt bin ich etwas zu weit weg von meinem Notebook. Ich möchte hier kurz die Gelegenheit nutzen und die .NET User Group Bern etwas bekannter machen. Uns gibt es seit etwa anderthalb Jahren und wir sind, glaube ich, die größte aktive .NET User Gruppe der Schweiz. Und wir halten regelmäßige Treffen ab. Falls Sie also aus dem Großraum Bern kommen, gehen Sie mal auf unsere Seite und informieren Sie sich. Ich möchte auch gleich zwei Events ankündigen. Am Ende Mai und Anfang Juni führen wir ein Event zu User Experience, einen Crashkurs für Entwickler durch und dann Anfang Juni ein Event mit dem Thema .NET Nuke, dieses bekannte Open Source CMS. Nun aber zum Vortrag. Ich habe Ihnen folgende Agenda mitgebracht. Wir werden zuerst mal einen Rundflug machen über was uns ASP.NET so an Ajax Frameworks bereitstellt. Wir werden das ASP.NET Ajax Framework anschauen, dann das, denke ich, allseits bekannte Ajax Control Toolkit. Und letztendlich werde ich ganz kurz noch die Microsoft Ajax Library erwähnen. Nach vielleicht einem Drittel der Zeit, dann werden wir aber schon zu jQuery wechseln. Wir werden uns dieses Framework mal anschauen, was das alles bietet, was ich damit tun kann und erreichen kann. Und zu guter Letzt eben, wie ich das möglichst optimal eben mit Webforms verwenden kann. Das war eine Klick zu viel. Bevor wir loslegen, möchte ich Ihnen ein paar Tools ans Herz legen. Mit dem neuen Internet Explorer 9 haben Sie als Entwickler jetzt auch ein starkes Werkzeug zur Hand, das Sie nutzen können, falls Sie Webdesign betreiben, falls Sie JavaScript schreiben oder allgemein einfach in der Webentwicklung unterwegs sind. Mit diesen F12 Entwicklertools genannten Tools eben im Internet Explorer kriegen Sie wirklich alle Informationen, die der Browser so absetzt, was er erhält vom Server und so weiter. Ich werde das heute auch live zeigen. Falls Sie eher den Firefox nutzen, der hat ein äußerst starkes Plugin, es nennt sich Firebug, kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, ist in etwa funktionell deckungsgleich, jetzt mit dem Internet Explorer, respektive es gab es natürlich etwas früher für den Firefox. Ein weiteres Tool, das ich Ihnen empfehlen kann, falls Sie regelmäßig JavaScripts schreiben, sind diese JScript Editor Extensions, die Sie via Extension Manager im Visual Studio 2010 installieren können. Es bringt Ihnen zusätzlich in den JS-Files oder auch wenn Sie Inline-JavaScript schreiben, bietet es Ihnen Outlining an. Sie können also JavaScript-Blöcke ein- und ausklappen, wie Sie das von C-Sharp mit den Regionen kennen. Und Sie kriegen das Brace-Matching, also Sie kriegen gleich angezeigt, welche Klammernpaare da zusammenpassen, während Sie es live schreiben. Grundsätzlich gibt es zwei Arten, wie wir Web-Applikationen erstellen können, die JavaScript beinhalten. Auf der einen Seite haben wir das unobtrusiv, also unaufdringlich genannte Vorgehen und dort funktioniert grundsätzlich eine Anwendung auch, falls der Client eben kein JavaScript unterstützt. Das ist meist serverbasiert und verwendet also Techniken wie Hijaxing, das ist so ein Kunstwort zwischen Hijack, also Entführen, und Ajax, also Links, die quasi einen Server-Postback auslösen würden, werden eben durch JavaScript entführt und werden dann eben asynchron mit dem Server kommunizieren. Auf der anderen Seite eben die 100% JavaScript-Lösungen, alles oder nichts. Falls der Client kein JavaScript unterstützt, wird diese Applikation entsprechend schlecht funktionieren und die ist in der Regel immer clientbasiert aufgebaut. Kommen wir nun zum ASP Ajax Framework. Etwa um 2005 wurde das mal unter dem Codenamen Atlas veröffentlicht und wurde für das Visual Studio 2005 als Zusatz veröffentlicht, das man separat installieren musste. Und seit dem Visual Studio 2008 ist es Bestandteil vom ASP.NET Framework. Das liefert einerseits, gibt es Ihnen einige Tools zur Hand, die Sie in der Toolbox nutzen können, den bekannten Skriptmanager, den Sie auf jeder Seite einsetzen müssen, und weitere Komponenten wie ein Timer und das Update-Panel, das wir gleich noch etwas näher betrachten werden. Zusätzlich kriegen Sie auch gleich mitgeliefert, ohne dass Sie sich da groß drum kümmern müssen, kriegen Sie die Microsoft Ajax JS, die Cross-Browser-Library, die eben clientseitig dafür sorgt, dass die Komponenten wie Update-Panels, Timer und so weiter eben auch in allen Browsern funktionieren. Wir können zwei Arten von Betriebsarten unterscheiden, wie wir Ajax-Applikationen aufbauen. Auf der einen Seite haben wir quasi serverseitiges Ajax. Der Client liefert einen initialen Request, fordert einen initialen Request vom Server an und kriegt dann HTML zurückgeliefert. Und wenn er einen Form-Post asynchron zum Server schickt, wird dieser ihm HTML vorrendern und ihm dieses wieder asynchron zurückschicken. Das Rendering geschieht hier also auf dem Server. Auf der anderen Seite, das, was ich da mal reines Ajax nenne, kriegt der Client initial, fordert er HTML an vom Server und kriegt so eine Mischung zwischen HTML und JSON zurück und kommuniziert danach mit dem Server nur noch asynchron und kriegt und sendet Daten im JSON-Format, das extrem kompakt und das extrem effizient ist. Und hier geschieht eben das Rendering von neuen Daten, alles auf der Client-Seite. Schauen wir uns das ASP.NET Ajax Update Panel mal anhand einer Demo an. Ich habe hier eine Seite vorbereitet, die das Update Panel beinhaltet. Zuoberst brauchen wir immer einen Skriptmanager in der Seite, der stellt sicher, dass alle Skripts da entsprechend registriert sind, und danach können Sie das Update Panel in der Seite einfach einfügen und innerhalb so eines Content Template Tags können Sie die Server-Controls, wie Sie sich gewohnt sind, einfach einfügen. Das sieht dann entsprechend so aus im Web. Ich habe hier ein bisschen eine nostalgische Bilderschau mal vorbereitet. Und wenn ich nun hier auf den Knopf drücke, den Sie gesehen haben, werden wir die Bilder entsprechend ausgetauscht serverseitig. Das Schöne an diesem Ansatz ist, Sie müssen eigentlich gar nichts dazulernen. Sie können genau gleich Webforms-Applikationen erstellen, wie Sie das sich gewohnt sind. Sie reagieren auf Events, tauschen auf der Serverseite entsprechend die Daten aus, manipulieren die Elemente, die Controls, wie Sie sich das gewöhnt sind. Und Sie können relativ bald zu Ihrem Chef gehen und sagen, unsere Web-Applikationen sind jetzt auch Ajax-fähig. Was man jedoch wissen muss, und das sehen wir gleich in der nächsten Demo zum Update-Panel, wenn ich mehrere solche Elemente verwende, zeige Ihnen auch schnell, wie diese Seite aufgebaut ist. Ich habe jetzt zwei Update-Panels in dieser Seite. In beiden habe ich ein Label eingefügt, auf das ich serverseitig mal das Aktualisierungsdatum reinschreibe, und im einen Panel das Bild, das wir vorhin gesehen haben, das ich immer serverseitig austausche, und im anderen einfach als Beispiel mal das Kalender-Control, das Sie sicherlich schon oft gesehen haben. Wenn ich jetzt hier das obere Panel aktualisiere, kriege ich hier ein neues Bild, und Sie sehen, ich hoffe, es reicht gleich von der Auflösung her, ja, Sie sehen, beide Panels weisen dasselbe Update-Datum auf. Und das ist nun ein Effekt, den man einfach kennen muss, wenn man mehrere solche Elemente in einer Seite verwendet. Jedes Mal, wenn ich ein Panel aktualisiere, werden alle Panels auf der gleichen Seite aktualisiert. Und wir schauen uns jetzt das mal auch an, wie das ausschaut. Ich drücke 11.12 und kriege da diese Entwickler-Tools vom IE9. Ich gehe da auf das Tab Network und stelle sicher, dass mir alle Netzwerktraffic, den der IE da ausführt, dass der mir aufgezeichnet wird. Ich mache einen neuen Request und sehe hier, wie der IE mir das so aufzeichnet. Ich sehe nun da, dass ich mit dem letzten Bild, das ich angefordert habe, diesen Request mache. Der wird asynchron, wird dieser Post an den Server geschickt, und ich habe als Antwort vom Server habe ich knapp 10 Kilobyte erhalten. Wenn ich nun, ich habe hier so eine detaillierte Ansicht, diesen Request mir mal genauer anschaue, dann sehe ich, was ich geschickt habe, hier ein langes String. Wenn Sie das mal durchblättern, sehen Sie auch solche Elemente wie da ViewState und solche Sachen, die bekannt vorkommen dürften. Und ich sehe im Response Body Tab eben die Antwort, die ich vom Server gekriegt habe. Und Sie müssen das nicht alles im Detail lesen können. Wichtig ist nur, dass Sie zum Beispiel sehen, eben ich kriege hier auch eine Tabelle und schon von der ID her sehen Sie, dass das eben auch das Update-Panel, das den Kalender beinhaltet, dass dieses auch aktualisiert wurde. Ein Verhalten, das wir möglicherweise nicht wollen. Dem können wir nun aber einfach begegnen. Ich gehe zurück in die Seite und ich finde es etwas schade, dass das nicht der Default ist, aber ich habe so ein Property Update Mode und kann dieses auf Conditional setzen, tue dies für beide Update Panels. Speichere schnell die Seite, kompilieren muss ich nicht, werde die Seite mal aktualisieren. Sehe jetzt hier die beiden Zeitstempel, aktualisiere das obere Panel und ich denke, man kann es so sehen. Der obere Zeitstempel hat sich verändert, wenn das untere Update-Panel eben nicht aktualisiert wurde. Und wenn ich das anschaue im Netzwerk-Traffic, handelt es sich um diesen Request hier. Und wir haben vom Server anstelle der knapp 10 Kilobyte nur noch 2 Kilobytes erhalten, eben genau die Daten, die notwendig sind, um das obere Update-Panel zu aktualisieren. In diesem Sinne eine kleine Optimierung, die ich, wie ich finde, verwenden sollte, wenn ich das Update-Panel eben verwende. Zusammenfassend, zum Ajax Update Panel habe ich schon gesagt, bei einem Update werden immer per Default immer alle Panels aktualisiert. Sie können diesem Umstand begegnen, indem Sie das Property Update Mode auf dem Update Panel nutzen und es entsprechend angeben, diesen Conditional Mode. Und was auch wichtig zu wissen ist, beim Update eines Panels wird immer der gesamte Page Lifecycle durchlaufen. Falls Sie also im Page Load Event rechenintensive Operationen vornehmen, die Sie benötigen, um Inhalte in einem Panel zu initialisieren oder dergleichen, können Sie diesem Umstand begegnen oder können Sie das dort etwas optimieren, indem Sie den Skriptmanager, den Sie auf der Seite haben müssen, abfragen, handelt es sich bei diesem Post um einen asynchronen Postback oder eben nicht? Und Sie können auch herausfinden mit dem Async Postback Source Element ID Property, welches Element in einem Panel hat nun diesen Postback, den Asynchron, eben ausgelöst. Und entsprechend so können Sie Ihre Rechenoperation ausführen und es eben sein lassen. Damit verlassen wir eigentlich das reine Ajax-Framework vom ASP.NET und kommen nun kurz zum Ajax-Control-Toolkit, etwas, das auch schon seit längerer Zeit verfügbar ist und den meisten von euch wohl bekannt sein dürfte. Dies fügt wirklich eine ganze Reihe von Controls Ihrem Werkzeugset hinzu, sind alle als Server-Controls ausgelegt und es hat darunter einige Ajax-fähige Controls. Die meisten jedoch sind eigentlich lediglich Abstraktionen um eingebettetes Dynamic HTML, also Sachen, für die Sie eigentlich nicht unbedingt einen Server-Control benötigen und die Sie, wie wir später auch sehen, werden mit jQuery relativ einfach genau gleich erreichen können. Ich zeige nun ganz kurz das Ajax Control Toolkit auch in Aktion. Ich habe Ihnen dazu auch eine Seite vorbereitet. Habe hier, ich zeige es zuerst mal im Code, wie es ausschaut. Habe das Control, habe zwei ganz normale Dropdown-Lists in der Seite eingefügt und habe diese nun mit dem Ajax Control Toolkit mit diesen Extendern erweitert. Viele Controls im Control Toolkit funktionieren so, dass ich bestehende Server-Controls wie eine Textbox oder eben eine Dropdown-Liste hier, dass ich die entsprechend erweitern, um Funktionalität erweitern kann. Und In diesem Fall vom Cascading Dropdown möchte ich eben je nach Auswahl vom ersten Dropdown das zweite Dropdown entsprechend befüllen und Daten darin anzeigen. Wenn ich da nun eine Automarke auswähle, füllt sich hier entsprechend das zweite Dropdown und so weiter. Und realisiert ist das relativ einfach. Ich habe einfach für das erste Dropdown habe ich einen Webservice erstellt, der mir die Daten entsprechend liefert und auch das zweite, das dann mit der Angabe vom Parameter Model entsprechend die Daten vom Server kriegt. Damit möchte ich mit dieser ganz einfachen und kurzen Demo das Control Toolkit bereits wieder verlassen und möchte hier noch ganz kurz die Ajax Library vom ASP Framework erwähnen. Es hatte ehemals wurde das unter dem Namen Microsoft Ajax Library angeboten und war etwa ab 2008 in diversen Previews und Beta-Versionen verfügbar. Und es hatte diverse Komponenten drin, wie Script Management, Templating, was wir auch noch mit jQuery gleich anschauen werden, Data Integration und so weiter. Und wurde bis gut Ende 2009 ziemlich aktiv immer propagiert. Und dann bei der Mix-Konferenz vor einem Jahr, also 2010 in Las Vegas, als alle eigentlich das weitere Vorgehen oder vielleicht mal ein Release erwartet hatten, hat Scott Guthrie die Partnerschaft von Microsoft mit jQuery angekündigt. Und das war eigentlich so inoffiziell etwas der Todesstoß dieses kleinseitigen Frameworks. Falls Sie also heute ein neues Webprojekt beginnen, würde ich vielleicht nicht unbedingt auf dieses Pferd setzen. Damit kommen wir nun zum jQuery-Thema. Was ist jQuery? jQuery wurde von John Resig, glaube ich auch etwa im Jahr 2006, ins Leben gerufen und ist eine unabhängige Cross-Browser-JavaScript-Library. Es unterstützt alle bekannten Browser und wenn Sie Funktionalität aus jQuery nutzen, können Sie sicher sein, dass es gut getestet ist und eben in allen unterstützten Browsern funktioniert. Und diese JavaScript-Library wurde mit dem Ziel erfunden, dass das clientseitige Scripting vom HTML, vom DOM, dass das massiv vereinfacht wurde. Etwas, das Ihnen meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gelungen ist. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich. Die gute Nachricht ist, Microsoft hat nicht nur eine Partnerschaft mit jQuery angekündigt und gesagt, wir werden jQuery in unseren Tools integrieren und nutzen, sondern jQuery ist auch offiziell von Microsoft supported. Sie können also Support-Anfragen stellen zur Entwicklung und diese Lösungen können auch jQuery beinhalten und Microsoft wird Ihnen da Unterstützung anbieten. Ich habe es selber noch nie probiert, aber es ist sicher erwähnenswert. jQuery ist gemäß Wikipedia die populärste JavaScript-Library und es ist wirklich hervorragend dokumentiert. Jedes einzelne Syntax-Element, jedes einzelne API-Aufruf ist auf der docs.jquery.com-Seite dokumentiert. Schauen Sie sich das mal an, Sie kriegen da wirklich eine Fülle von Informationen mitgeliefert. jQuery hat eine sehr kompakte Syntax. Der Slogan, so der Aufmacher der gesamten Library ist Write less, do more. Beispielsweise unterstützt jQuery auch das Method Chaining. Ich kann mehrere Aufrufe aus dieser Bibliothek aneinanderhängen und so viele verschiedene Dinge in einem einzigen Aufruf erreichen. Und von jQuery gibt es auch eine mobile Variante, falls Sie also auch für mobile Geräte entwickeln. Schauen Sie sich dieses Framework an. Es ist unter jQueryMobile.com. verfügbar, werden wir heute allerdings nicht anschauen können aus Zeitgründen. Ja, wie kriege ich nun dieses Framework? Das Einfachste ist, ich gehe auf jQuery.com und hole mir dort via Download-Button eben diese Library. Ich kann dabei auswählen, ob ich eine Entwicklungsversion kriegen möchte oder ob ich eine Version, die ich in der Produktion einsetzen möchte, runterladen möchte. Und diese zweite Version wäre dann eben minifiziert, also alle unnötigen Kommentare und so weiter, leere Stellen und so sind aus diesem File entfernt. Die ganze Library wurde auf eine Zeile komprimiert sozusagen und ist extrem kompakt. Ich glaube, die Version, die ich da angeschaut habe, war nicht mal genau ganz 30 Kilobyte. Ist also sehr, sehr effizient und können Sie gut in Ihren Seiten einbinden. Sie haben seit 2010 respektive stimmt nicht ganz, ich war auch schon mit 2008 mit dem MVC-Projekttyp, war jQuery vorhandenen Projekten, aber seit Visual Studio 2010 ist es mit jedem Webprojekt, das Sie anlegen, kriegen Sie eine Version von jQuery standardmäßig in Ihren Skriptsordner reinkopiert. Ich glaube, defaultmäßig ist das die Version 1.4.1. Und jetzt, da sich jQuery etwas schneller aktualisiert, im Schnitt gibt es so alle Monate, alle 6 Wochen eine neue meiner Version, ist also etwas häufiger als Visual Studio aktualisiert wird. Und dementsprechend möchten Sie vielleicht auch jQuery etwas häufiger aktualisieren. Sie können jQuery auch via Content Delivery Network beziehen. Das ist Microsoft stellt Ihnen da ein weltweit verteiltes Netzwerk von Servern zur Verfügung, die die bekanntesten Libraries, unter anderem auch das Ajax Control Toolkit, vorhält. Weshalb sollten Sie das nutzen? Es geht da nicht darum, um Bandbreite zu sparen, sondern das Ziel ist wirklich auch wieder hier einen Performance-Gewinn zu erreichen. Wenn das viele Applikationen tun, dieses Content Delivery Network nutzen, können Sie davon ausgehen, dass der Browser eben die Version, die Sie nutzen möchten, bereits im Browser-Cache vorhält und was Ihrer Applikation einen weiteren Performance-Boost bringen kann. Zu guter Letzt können Sie jQuery auch via NuGet in Ihr Projekt integrieren. Wer kennt NuGet? Einige, sehr wenige Hände. Ich zeige das dementsprechend kurz, wie das funktioniert. Zur Information, NuGet ist das Paketmanagement, das neu für Visual Studio 2010 verfügbar ist. Und Sie kriegen da wie eine Kommandozeile im Studio. Können Sie hier unten, haben Sie diese Package Manager Konsole und hier können Sie mit im PowerShell-Syntax können Sie Pakete von einem offiziellen Repository runterladen und die werden automatisch in Ihr Projekt integriert. Und ich mache dies nun für jQuery mit install package jQuery. Und Sie sehen, der Skriptsordner, der vorgängig noch leer war, der beinhaltet nun die Entwicklungs- sowie die produktive Version von jQuery. Sie können diese so ganz einfach nutzen und kriegen so immer die aktualisierte Version, die in diesem Paketrepository, das von Microsoft betreut wird, dort vorgehalten wird. Nun habe ich jQuery in meinem Projekt. Was kann ich nun damit tun? Nun, ich kann Seitenelemente anzeigen oder verbergen, neue Seitenelemente erzeugen und diese in das DOM einfügen. Ich kann dynamisch CSS verändern oder neue CSS-Elemente hinzufügen. Ich kann Textblöcke aus bestehenden Seitenelementen verändern und so weiter. Zu guter Letzt kann ich auch auf Events reagieren. Wenn der Benutzer irgendeine Interaktion mit meiner Webseite macht, kann ich das entsprechend beskripten und kann eben auch asynchrone Kommunikation mit meinem Server herstellen und so Daten auf der Serverseite aktualisieren oder eben Daten beziehen vom Server. jQuery ist in die folgenden Kernkomponenten eingeteilt. Das entspricht in etwa auch der Aufteilung, die Sie auf der Dokumentationsseite so vorfinden. Und wir werden nun eine Reihe dieser Komponenten zusammen anschauen können. Wenn Sie jQuery nutzen möchten, geschieht dies immer über den Aufruf der jQuery-Funktion. Nun, da das etwas aufwendig ist und Entwickler bekannterweise etwas faule Leute sind, jedenfalls ich bin es, kann man das auch noch kürzer schreiben. Es reicht, die $-Funktion aufzurufen und anhand dieser Funktion können Sie nun alle Funktionalität aus diesem jQuery-Framework nutzen. Ja, Windows on Load versus Document Ready. Vor langer Zeit, als wir noch so dampfbetriebene Webseiten gebaut haben, haben wir die JavaScripts, die wir geschrieben haben, ganz unten in der Seite positioniert, in der Hoffnung, dass wenn da der Browser die ganze Seite geladen hat, dass dann auch die Skripts eben geladen sind und das restliche DOM zur Verfügung steht und danach konnten die Skripts ausgeführt werden. Dann hat jemand gemerkt, dass es auch viel besser ist, wenn man eben auf diesen On-Load-Event reagiert und die Skripts dort entsprechend anhält. hängt. Und jQuery bietet hierzu, zu diesem Problem, eine sehr elegante Lösung und stellt so einem Ready-Event zur Verfügung. Wenn also das HTML-Dokument geladen ist, können Sie sich an diesen Event anhängen und können dort sämtliche jQuery-Funktionalität aufrufen. Und jQuery garantiert Ihnen, dass sämtliche Seitenelemente entsprechend adressierbar sind. Nun, das Problem mit Windows on Load ist eben, dass dieser Event vom Browser erst getriggert wird, wenn sämtliche Seitenelemente da sind, was grundsätzlich ja gut wäre, was der gewünschte Effekt wäre, aber auch eben erst, wenn alle Bilder und weiteren Ressourcen geladen sind. Und das betrifft auch externe Verweise, Bilder auf anderen Servern und so weiter. Und da haben Sie unter Umständen eben die Kontrolle darüber nicht. Entsprechend müssen Sie ein Timeout abwarten und so weiter. Ich möchte Ihnen das an einer Mini-Demo ganz kurz zeigen und möchte Ihnen auch aufzeigen, wie Sie Visual Studio unterstützt mit IntelliSense für jQuery. Ich habe hier eine Seite, Document Ready genannt, und die hat dann Scriptblock im Kopfbereich, im Kopfplatzhalter der Masterseite, und jQuery wurde übrigens via Masterseite eingefügt. Ich habe nun diese beiden Events, Window on Load, wie Sie es ohne jQuery eben machen würden, und werde da eine einfache Messagebox aufrufen, die on Load anzeigt und hier eben das jQuery-Gegenstück, das den Ready-Event abonniert hat. Und falls Sie sich nun fragen, wie diese komische Syntax zustande kommt, ist wirklich ganz einfach. Sie rufen jQuery auf, möchten den Ready-Event abonnieren und innerhalb dieses Ready-Events als Argument können Sie eine anonyme Funktion einfügen und diese mit zwei geschleiften Klammern dann abschließen. Und die Konvention ist bei den meisten Fällen so, dass man das eben auf eine neue Zeile schiebt. Und so kommt es zu diesem etwas ungewohnten Syntax, falls man sich noch nicht allzu fest damit befasst hat. Und wenn ich das Ganze nun eben ausführe, erwarten wir nun eben, dass zuerst die jQuery Alertbox kommt und danach eben diese vom Browser, und jQuery sagt uns Hallo und dann kommt eben die Onload Event, und das ist wirklich beliebig reproduzierbar. jQuery bietet uns diese Funktionalität an. Das IntelliSense habe ich Ihnen noch unterschlagen. Visual Studio ist seit einiger Zeit darauf ausgelegt, dass wenn Sie die jQuery-Bibliothek nutzen, und wie ich das hier tue, ich habe beispielsweise die 1.5er-Version in meinem Projekt drin, die ich da nutze, und Visual Studio schaut nun darauf, dass, wenn Sie ein gleichnamiges File in Ihrer Lösung drin haben, dass zusätzlich noch das -vsdoc den Zusatz enthält. Der enthält eben die ganzen Kommentare, die notwendig sind für IntelliSense. Das reicht, nur das im Projekt zu haben, und so wird Visual Studio Ihnen IntelliSense entsprechend anbieten. Vielleicht haben Sie sich vorhin geachtet, es reicht, wenn ich Dollar drücke, Sie sehen da gleich die Auflistung, und ich habe hier wirklich den gesamten Funktionsumfang zur Verfügung und kriege wirklich ausführliche Informationen zu jQuery Library, was sicherlich am Anfang, wenn man mit dieser Library neu beginnt, sehr hilfreich sein kann. Wenn Sie jQuery via NuGet oder beziehen oder auch wenn Sie ein neues Projekt im Visual Studio anlegen, kriegen Sie immer auch das VS-Doc-File dazu. Da müssen Sie sich nicht darum kümmern. Gut. Das haben wir eben gemacht. Kommen wir nun zu den Selektoren. Wenn ich Seitenelemente bearbeiten möchte, dann muss ich die zuerst eben selektieren. Und dies geschieht über dieses Selektoren-Framework, das quasi ein Subframework von jQuery ist. Und Sie können sich einen Selektor so vorstellen, wie wenn Sie ein CSS-File schreiben würden. Dort können Sie auch Elemente über Ihre ID oder über Ihren Klassennamen entsprechend angeben in diesem File und dort entsprechende Styles hinzufügen. Und genauso funktionieren auch die jQuery-Selektoren. Sie selektieren ein Element und führen darauf entsprechend jQuery-Funktionalität aus. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele aufgeführt. Sie können HTML-Tags, wie zum Beispiel eine unsortierte Liste, als Selektor verwenden. Sie können eine ID mit dem Gartenhaken vorangehend angeben, Klassennamen mit dem Punkt voran. Sie können auch beliebige Elemente entsprechend kombinieren, indem Sie diese Komma separiert angeben im Selektor-Ausdruck. Oder Sie können ganze hierarchisch gegliederte Ausdrücke angeben, wie hier zum Beispiel ein Table, TableBody, eine Tabellenzeile als Selektor verwenden. Schauen wir uns das gleich live an, wie sich das anfühlt. Zuerst vielleicht im Code. Ich habe hier in der Seite eine Tabelle, der habe ich die ID TBL Countries gegeben und habe oben im Skriptblock, nachdem ich eben den Ready-Event abgewartet habe, selektiere ich von dieser Tabelle jede Tabellenzeile und füge nun über die CSS-Methode von jQuery, füge ich nun das Attribut Background Color hinzu und gebe da einen leichten Grauton mit. Sie sehen hier unten auch, die Tabelle verfügt über keinerlei Style-Informationen, wird also rein nackt rausgerendert. Und ich rufe diese Seite mal auf und Sie sehen, diese Tabelle beinhaltet, hat jetzt eben die Stylesheet-Informationen via jQuery gekriegt. jQuery kann aber noch mehr als nur die Selektoren, wie Sie sie von CSS unterstützen. Es werden auch sogenannte Pseudoselektoren unterstützt. Beispielsweise könnte ich hier mit dem Even-Ausdruck nur die geradzahligen Tabellenzeilen selektieren und würde nur dort die Hintergrundfarbe hinzufügen. Wenn ich die Seite aktualisiere, sehen Sie, kriegen Sie da mit relativ wenig Aufwand einen netten Zebra-Effekt für Ihre Tabellen. Kommen wir nun zu den Events. Wenn der Benutzer mit Ihrer Seite interagiert, Elemente auswählt oder darüber fährt und so weiter, dann werden immer Events ausgelöst. Nun, wenn Sie ohne jQuery JavaScript schreiben, dann wissen Sie, falls das in allen Browsern funktionieren sollte, ist das eine ziemlich knifflige Sache und jQuery bietet da wirklich ein sehr elegantes API an für die gebräuchlichsten Events, die es eben so gibt. Und ein Problem, wenn man mit JavaScript seine Elemente verändert, neue Elemente hinzufügt, ist oftmals, dass eben neue dynamische Seitenelemente nicht auf Events reagieren, die man vor dem Einfügen eben schon registriert hatte. Und jQuery bietet Ihnen auch für dieses Szenario eine elegante Lösung mit dem sogenannten Live-Event. Den können Sie, wie ich es hier beschrieben habe, verwenden, indem Sie den Live-Event aufrufen und dann eben als String den Event, den Sie so abonnieren möchten, beskripten können. Und falls Sie dieses Verhalten aufheben möchten, können Sie es auch mit der Funktion die diesen Event wieder entsprechend, dieses Abonnement entsprechend wieder auflösen. Schauen wir uns dazu eine Demo an. So. Ich habe hier zwei unsortierte Listen. In der oberen Liste habe ich nicht den Live-Event-Handler verwendet, sondern den normalen Click-Event. Und wenn ich da nun auf den Child-Event klicke, kriege ich den Text zurück von dieses LI-Elements. Und wenn ich da via jQuery nun weitere Elemente anlege, reagieren diese eben nicht. Und im unteren Beispiel, auch hier, wenn ich auf ein LI-Element klicke, kriege ich da entsprechend einen Text zurück. Und wenn ich da weitere Elemente anlege, da diese nun mit einem Live-Event entsprechend auf diesen Click-Event abonniert sind, erhalten Sie eben auch von neu hinzugefügten Seitenelementen, die zum Zeitpunkt des Renderns noch nicht in der Seite vorhanden waren, kriegen Sie eben diese Events zurück und können diese entsprechend deskripten. Schauen wir uns das kurz an im Code. Genau. Hier haben wir denn die Variante ohne Live-Event, wird lediglich der Click-Event abonniert und entsprechend eine Message-Box ausgegeben. Sie sehen hier auch gleich sehr schön die Verwendung der des Dis-Operators, der jeweils kontextbezogen auf den Event das entsprechende Element zurückgibt und dann wird einfach der Text via Funktion abgefragt. Und in der zweiten Variante habe ich eben mit dem Live-Event und mit Hilfe einer anonymen Funktion habe ich entsprechend auch auf dynamisch hinzugefügte Elemente, kriege ich diese Information, kriege ich diesen Event eben vom Browser zurück. Kommen wir nur zur asynchronen Kommunikation und wie jQuery uns dabei unterstützen kann. Das jQuery API kapselt für uns diese XML HTTP Request Klasse, die, glaube etwa 1998 von Microsoft mit dem IE5, glaube ich, war das, eingeführt wurde. Sozusagen ist also Microsoft eigentlich der Erfinder von AJAX. Und ich habe Ihnen hier ein bisschen Code reinkopiert, da sehen Sie schon nur, wenn ich diese XML HTTP Request Klasse selber erzeugen müsste, eine Instanz davon kriegen möchte, dass ich da schon nun unterscheiden muss, in welchem Browser befinde ich mich. Und nun haben Sie erstmal diese Klasse, eine Instanz davon, und müssen nun beginnen, damit zu arbeiten. Und jQuery bietet uns eben als Kapselung darüber ein wirklich sehr elegantes API an. Und Sie können mit diesem API können Sie asynchrone Aufrufe via HTTP-GET oder POST an den Server senden. Und diese Daten können im HTML-Format sein, vorzugsweise natürlich im JSON-Format, das sehr kompakt ist. Sie können aber auch, wenn Sie dies wollen, XML verwenden oder reinen Text. So. Sie erinnern sich an diese Bilder, die wir via Update Panel dynamisch aktualisiert haben. Und ich habe nun auch dafür eine einfache Demo gemacht, diesmal allerdings mit jQuery. Und ich kann hier wieder klicken und habe dann noch einen netten Update-Indikator, so einen Progress eingebaut und kriege hier nun diese Bilder. Ich zeige Ihnen mal, was da so netzwerktechnisch abläuft. Zeichne das auf, hole mir ein nächstes Bild vom Server. Und ich sehe nun, dass ich einen Post ausgeführt habe an den Server, hier wurde es, glaube ich, mit einer Page-Methode, einer statischen Methode realisiert und dass ich lediglich knapp 300 Bytes vom Server erhalten habe, nämlich nur gerade die neue URL des Bildelements. Ich schaue mir das mal im Detail an. Gesendet habe ich nichts. Ich weiß ja, in dieser Methode, ich muss nur den nächsten URL der Bildergalerie zurücksenden und ich habe im Antwortkörper des Requests, kriege ich schön im JSON-Format, kriege ich eben den neuen URL und kann diesen via jQuery dem Bildelement zuweisen. Wie sieht das nun aus, wenn im Code? Schauen wir uns diese Seite an. Genau. Sie sehen eben auch, ich habe den Knopf, der eben übrigens ein ganz normaler ASP-Button ist, habe ich entsprechend eben entführt. Ich will sicherstellen, dass dieser kein Postback auslöst, und rufe dazu eben als erstes im Event des Click-Events von diesem Button, rufe ich die Methode Prevent Default auf dem Event-Objekt auf. Dies stellt sicher, dass kein Postback ausgelöst wird und dass da die entsprechenden Skripte von ASP.NET unterbunden werden. Und ich kann nun über die jQuery-Methode AJAX, kann ich nun entsprechend diesen asynchronen Aufruf tätigen. Dies ist gleichzeitig auch die komplexeste Variante. Falls Sie nur ein einfaches GET absetzen möchten oder nur einen JSON-Ausdruck zurückkriegen möchten, können Sie das auch mit spezialisierten Methoden machen, die Ihnen jQuery zur Verfügung stellt. Die sind dann auch sehr viel kompakter und können im Extremfall auch nur in einer einzigen kurzen Zeile geschrieben werden. Mit der AJAX-Methode haben Sie allerdings am meisten Freiheiten. Sie können eben den Typ bestimmen, die URL angeben, Daten mitliefern und so weiter. Sie können festlegen, dass Ihre Daten im JSON- oder XML-Format gesendet werden und Sie können auch festlegen, welchen Typ Sie wieder zurückerwarten. Und Sie haben eben dann sogenannte Events innerhalb dieser Funktion und im Erfolgsfall kriegen wir die, das war noch mein Virenscanner, und im Erfolgsfall kriegen Sie da die Daten von der Serverseite zurück, diesen JSON-Ausdruck, den wir vorhin gesehen haben, und wir setzen mit diesem einfachen jQuery-Ausdruck, eben das Attribut Source dieses Bildelements, setzen wir neu auf die neue URL und werden auch den Progress, das Progress-Bild entsprechend wieder verstecken. Und rein vom Netzwerkverkehr her sehen Sie, es ist dieselbe Demo wie die allererste Update-Panel-Demo und hier ist wirklich das Optimum rausgeholt worden mit dem Netzwerkverkehr. Es werden praktisch keine Daten mit dem Server ausgetauscht, extrem leichtgewichtiger Aufruf und den Preis, den Sie dafür zahlen müssen, ist halt allerdings etwas selber Hand anlegen und selber etwas skripten. Kommen wir nun zu jQuery UI. jQuery ist so aufgebaut, dass es erweiterbar ist, hochgradig erweiterbar und dafür wurde so eine Art Plugin-Architektur geschaffen und jQuery selber wird durch das jQuery UI Framework auch ergänzt. Und jQuery UI bietet Ihnen nun zusätzlich zum Funktionsumfang von jQuery, bietet es Ihnen neue Arten an, mit Seitenelementen zu interagieren. Sie können beispielsweise Seitenelemente verschieben, irgendwo fallen lassen, Sie können gewisse Elemente sortieren und so weiter. jQuery UI bietet Ihnen auch sogenannte Widgets an, Sie sind da eine Reihe aufgezählt, also vom Akkordeon und Kalenderkontroll und so weiter, Dialoge auch und momentan in Vorbereitung ist auch ein Grid. Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann rauskommt und möchte das auch baldmöglichst schon nutzen. Ich möchte Ihnen jQuery UI im Moment nicht zeigen, sondern warte die nächste Demo ab, wo ich gleich eine etwas umfassendere Demo zeigen werde, diese dann gleich in Verbindung mit unserem nächsten Thema, den jQuery Client Templates. Wenn ich auf meiner Webseite dynamisch Elemente hinzufügen möchte, kann ich das mittels jQuery recht einfach tun, indem ich einfach einen HTML-String in einen jQuery-Ausdruck kapsle und diesen dann entsprechend mit den Methoden append oder append to einem gewissen Seitenelement hinzufüge. Nun, falls dies einfache Textblöcke sind oder so, mag das ja noch angehen, aber falls Sie komplexere Seitenelemente in Ihrer Seite hinzufügen möchten, wird das rasch einmal eben sehr aufwendig und wenn Sie da diesen String selber zusammensetzen müssen und noch mit Platzhaltern ergänzen und so, dann ist das schon nicht mehr so praktikabel. Und Microsoft hat eben nicht nur eine Partnerschaft mit jQuery angekündigt, sondern sie wollen auch aktiv in dieser Community teilnehmen und haben gleich drei sogenannte eben jQuery-Plugins vorgeschlagen und die wurden alle akzeptiert und eines davon ist eben das jQuery Client Template Plugin. Und dieses erlaubt es Ihnen nun mit Markup in Ihrer Seite, das mit Platzhaltern versehen wurde, das dann Datenelemente aufnehmen kann, wirklich komplexe Elemente dynamisch in Ihrer Seite hinzufügen. Und diese Templates werden dann auf Daten angewendet und ins HTML drum reingerendert. Das war ein Klick zu viel. Ich habe es eben erwähnt, die Entwicklung dieses Plugins jQuery Templates wird durch Microsoft vorgenommen, die sponsern das also und sollte eigentlich ursprünglich mit jQuery 1.5 ausgeliefert werden, also sollte also zum Funktionsumfang von jQuery gehören. Aus mir unbekannten Gründen ist das leider nicht geschehen. Es wird momentan noch separat, müssen Sie sich das besorgen und können das tun über diese URL, die ich da aufgeführt habe. Dieses Plugin setzt jQuery 1.4.2 voraus. Wie funktioniert das nun? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Seite und in dieser Seite hier ganz unten dargestellt haben Sie eben ein Client-Template. Das ist nichts anderes als ein Block, den Sie nicht anzeigen in der Seite, der eben das Client-Template und der eben solche Platzhalter beinhaltet. Ich habe Ihnen hier den Platzhalter-Name mal aufgeführt. Und via jQuery-Skript in dieser Seite können Sie nun asynchron vom Server Daten anfordern, kriegen eine Antwort, vorzugsweise eben wieder im JSON-Format. Und dieses jQuery-Skript wird nun eine Kopie dieses Templates machen, wird entsprechend die Platzhalter mit den Daten vom Server ergänzen, respektive die Platzhalter umsetzen in Daten und wird danach dieses neue Element eben in die Seite einfügen. Die Anwendung gestaltet sich wirklich sehr einfach. Sie versehen Ihr kleinseitiges Template mit einer ID, sodass Sie sich über jQuery über diesen Hash-Ausdruck ansprechen können, rufen die Template-Funktion auf, dieses Plugins, übergeben die Serverdaten und fügen es im letzten Schritt der Seite hinzu. Beispielsweise hängen Sie es eben einem Div-Element an. Und es ist auch ein Beispiel eben wieder für die sehr kompakte Syntax, die Ihnen jQuery anbietet. Sie können wirklich diese Elemente aneinanderhängen, da jQuery Ihnen immer auch wieder einen jQuery-Ausdruck zurückliefert. Und im Template selber, also im Markup-Block in der Seite, können Sie eben via Platzhalter, Dollar, geschweifte Klammer und einen Namen, den Sie frei wählen können, können Sie eben diese Elemente entsprechend angeben. Sie können auch mit Bedingungen arbeiten. Wenn Sie zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie kriegen vom Server eine Liste von Kunden mit und diese Kunde haben zum Beispiel Kundengüte oder Kreditwürdigkeit und so weiter, können Sie auch auf entsprechende Datenelemente eines Kundenelements, können Sie dies abfragen und bestimmte Markup-Elemente anzeigen oder diese eben nicht tun. Sie können auch Schleifen in diesem Template vorsehen, wenn Sie zum Beispiel die Kundenliste kriegen und gleichzeitig jeder Kunde noch eine Liste von Bestellungen beinhaltet, können Sie für jeden Kunden auch gleich die Bestellungen rausrendern und haben so eine extrem kompakte Syntax, die dann dynamisch recht viel HTML erzeugen kann. Und das schauen wir uns jetzt mal an einer etwas ausführlichen Demo an. So, ich habe Ihnen hier eine kleine Applikation zusammengestellt, wirklich eine Mini-Task-Verwaltung, wenn Sie so wollen. Ich kriege diese Tasks aus einer Datenbank, rendere die mal so raus und mittels eines jQuery-Skripts füge ich nun die Interaktivität zu dieser Seite hinzu. Und ich kann zum Beispiel hier einen Task hinzufügen, kann entsprechend diese Liste aufnehmen und habe die Seite nicht verlassen, habe lediglich durch Drücken auf dieses Element hier, habe ich asynchron einen Server mitgeteilt, ich habe einen neuen Task, speichert mir den in der Datenbank und via jQuery Client Templates habe ich eben so ein neues Element hier erzeugt und habe dieses in diese Tabelle aufgenommen. Und ich verwende hier in dieser Demo auch jQuery UI. Und beispielsweise nutze ich das dafür, dass ich eben diese Elemente innerhalb der Tabelle sortieren kann, wo ich das eben an dieser Stelle, wo ich es haben möchte. Kann auch sagen, da ist noch ein Schreibfehler drin, korrigiere den gleich. Und habe wirklich asynchron mit dem Server so kommuniziert und entsprechend die Daten wieder aktualisiert. Wenn ich dann diesen Task erledigt habe, kann ich das entsprechend anwählen und das auch wieder asynchron dem Server mitteilen. Dafür habe ich jetzt für diese Demo habe ich eine kleine Anzahl von Page Methods, diese statischen Methoden erstellt, die entsprechend diese asynchronen Aufrufe entgegennehmen und die Datenbank aktualisieren. Schauen wir uns nun an, wie das im Code ausschaut. Ich habe hier in dieser Default-Seite habe ich einen Block ganz unten in der Seite angelegt. Ich habe das ist jetzt das Client-Template und ich habe das mit einer ID versehen, Task-Template, und habe dazu den Script-Tag verwendet. Und es hat sich so ein wenig als Konvention eingebürgert, dass wenn ich den Typ auf Text x jQuery-Template setze, dass das eben dann als Client-Template verwendet wird. Sie können aber natürlich auch nur selber ein Div verwenden und darin Ihren Markup unterbringen und dieses Div über den CSS-Style nicht anzeigen lassen. Es funktioniert genau gleich. Ich habe nun hier drin eine Tabellenzeile aufgeführt und habe nun über diese Platzhalter-ID, die ich dann vom Server kriege, falls ich einen neuen Task anlege, habe ich entsprechend das HTML kann ich entsprechend ergänzen. Und wenn ich mir nun den Aufruf anschaue, ich habe hier die Funktion addTask, werde via Ajax eben den neuen Task an den Server übermitteln, übergebe lediglich den Task-Titel, den Task-Text, wenn Sie so wollen, und im Erfolgsfall kriege ich eine Instanz meines Client-Templates, rufe die Template-Methode auf und übergebe eben die zwei Platz, oh, nicht, das wollte ich nicht tun, übergebe eben, schon wieder, Title und ID als Platzhalter und die werden mir dynamisch vom jQuery-Plugin entsprechend umgesetzt und füge es in einem letzten Schritt eben meiner Tabelle in Body hinzu. Nun kommen wir zum letzten Teil meines Vortrags. Wie kann ich nun jQuery mit ASP Webforms verwenden? Was gibt es dabei zu beachten? Wenn Sie mittels jQuery ein Client über die ID selektieren möchten, dann muss logischerweise diese Client-ID genau stimmen. Und in ASP 3.5 wurden eben diese Client-IDs nach einer eigenen Logik vergeben, an für sich ziemlich klar aufgebaut, aber eben nicht immer so vorhersagbar, wie das ausschaut. Und Sie haben sicher solche Ausdrücke schon gesehen, eben GridView, Customers, Control 11, Control 100. Vor allem, wenn Sie dann Server-Controls in User-Controls verschachteln und diese in verschiedenen Seiten verwenden, ist wirklich nicht mehr ganz klar, welche ID das Element dann letztendlich im Browser erhalten wird. Und in ASP 4 gibt es nun eben neu einen Client-ID-Mode und den können Sie pro Control oder pro ganze Seite, pro ganze Webseite oder sogar pro Applikation mittels Webconfig können Sie steuern, wie diese IDs generiert werden sollen. Und da haben Sie wirklich im Extremfall sagen Sie eben, ich möchte die IDs statisch haben, bin dann selber verantwortlich, wie diese IDs ausschauen und muss eben auch sicherstellen, dass eine ID seitenweit eben eindeutig ist. Und mit diesen Betriebsarten, den etwa vier verschiedenen, diesen Client-ID-Modes, haben Sie da eine etwas mächtigere Möglichkeit, als Sie es noch mit ASP 3.5 hatten. Und alternativ, falls das eben nicht, Ihnen nicht reicht, können Sie auch einfach eine CSS-Klasse im Element zuweisen. Viele Leute wissen auch nicht, dass man mehrere CSS-Klassen einem Element einfach getrennt durch Abstand zuweisen kann. Verwenden Sie eine Klasse, die Sie nur für dieses Element verwenden und adressieren Sie es entsprechend via jQuery. So, wir haben vorhin gesehen, wie man Elemente dynamisch in die Seite hinzufügt. Falls Sie nun ein Postback dieser Seite machen, ist es natürlich so, dass jQuery keine neuen Elemente in den ViewState hinzufügen kann. Wenn Sie also gewohnt sind, dass Sie dann Ihre Server-Controls serverseitig abfragen, etwas damit tun, wenn Sie neue Elemente beispielsweise in einem Formular einfügen, wird dies natürlich im ViewState nicht vorhanden sein. Falls Sie das möchten und vielleicht Elemente ein- oder ausblenden möchten dynamisch, rendern Sie diese gleich erstmalig schon raus und stellen Sie diese unsichtbar dar. Dann haben Sie sie auch schon im ViewState drin. Was Sie natürlich immer machen können, was allerdings nicht allzu elegant ist, aber Sie haben natürlich jederzeit das Request-Objekt zur Verfügung, wie Sie das mit ASP Classic auch kannten. Da können Sie auf den gesamten Query-String, respektive die Formular-Collection, zugreifen. Nun bin ich schon fast am Ende meines Vortrags und möchte Ihnen hier noch eine kurze Zusammenfassung und vielleicht einen Ausblick geben. jQuery ist wirklich die beliebteste JavaScript-Library und ich mag es deshalb so besonders, weil es auch aus mir, einem eher durchschnittlichen Programmierer, denn es erlaubt mir eben auch ziemlich erstaunliche Dinge zu tun, die heute die Kunden eben mit allen diesen Web 2.0-Lösungen eigentlich schon erwarten. Und Microsoft hat sich voll bekannt zu jQuery, unterstützt dies in ihren Tools, in ihren Entwicklertools und ist jetzt etwas eine Prognose, eine Voraussage von mir persönlich, aber ich gehe mal davon aus, dass das Tooling und eben die Integration von jQuery in kommenden Versionen von Visual Studio, dass dann sich noch massiv viel verbessern wird. Auf der MIX, die anfangs April stattgefunden hat in Las Vegas, konnte man schon erste Ansätze davon sehen. Schauen Sie sich gegebenenfalls auch diese Videos zum Thema an und ich bin sicher, dass wir da die Entwicklerstory, dass sich das noch massiv verbessern wird. Und Webforms, Ajax und jQuery als Combo ermöglichen es uns, dynamische und interaktive Applikationen zu erstellen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Das war eine Seite zu viel. Falls Sie Fragen haben, kann ich gerne versuchen, diese zu beantworten und bin anschließend auch noch am Ask the Experts Stand für Sie verfügbar. Bitte.
Ich habe gestern eine Session zu MVC.
Ja.
Und jetzt, Sie haben jetzt Webforms vor allem darüber gesprochen. Können Sie noch ein Statement zu MVC geben im Zusammenhang mit jQuery?
Ja, also die Frage war, gestern hat eine Session von Jean-Claude Traxel zu MVC 3 stattgefunden und hier haben wir jetzt die Integration von jQuery in Webforms gesehen. Grundsätzlich gilt, falls Sie eher einen Radansatz pflegen, verwenden Sie wahrscheinlich Webforms. Wenn Sie viele eigene Komponenten verwenden, sind Sie mit Webforms wahrscheinlich besser aufgehoben und MVC setzen Sie immer dann, genau dann ein, wenn Sie wirklich die absolute Kontrolle über Ihr HTML, über Ihr Markup benötigen. Und wir haben es gesehen, jQuery ist eigentlich in diesem Sinne Servertechnologie neutral. Sie können das mit Webforms verwenden oder mit MVC, sind Ihnen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Weitere Fragen? Dann herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeche. Vielen Dank.